Ja, ich möchte auch alle herzlich begrüßen zu der Session hier. Das wird sicherlich sehr interessant. Mal gucken, ob da im Hintergrund das Ganze funktionieren wird mit dem Netzwerk. Das werden wir sehen. Gut, mein Name ist Benny Tritsch, wie ich schon vorgestellt worden bin. Ich bin seit 11 Jahren MVP für, früher war es Terminal Services, heute ist es Remote Desktop Services. Und als regulären Job bin ich CTO bei der Consulting-Firma BlueQ und bin da viel in Projekten unterwegs bei den Kunden. Gerade diese Remote Desktop Services sind halt in letzter Zeit sehr interessant geworden, dadurch, dass es früher mal nur ein Nischenthema gewesen ist und heute halt immer stärker auf die Cloud-Angebote übertragen wird. Und von daher gibt es ganz neue Aufgaben, die wir damit abdecken. Und das geht auch quasi in die Richtung, über die mein Vortrag heute ist. Der flexible Zugriff eben auf entfernte Anwendungen und eben mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie das Ganze in Zukunft aussehen kann. Weil letzte Woche haben wir MVP Summit gehabt und waren deswegen natürlich auch mit den Produktgruppen zusammengesessen. Das war sehr interessant, auch mit der RDS-Gruppe, mit dem Produktteam zusammenzusitzen und da eben über die Zukunft zu sprechen. Und einiges werde ich davon heute auch erzählen, was wir da gelernt haben, sofern das eben nicht unter NDA steht. Es gibt so ein paar Dinge, die dürfen wir erzählen und ein paar Dinge, die dürfen wir eben nicht erzählen. Was werde ich machen in der nächsten, jetzt so ungefähr noch 50 Minuten? Erstmal einen ganz kurzen Überblick für die, die das noch nicht kennen, was die Remote Desktop Services sind und dann eben der Unterschied zwischen RD Session Host und RD Virtualization Host. Dann gucken wir uns an, wie man RDS auf Azure draufpacken kann. Das ist etwas Neues, was es bisher noch nicht so in der Form gegeben hat, was auch noch in den Kinderschuhen steckt von der Microsoft-Seite her. Dann gucken wir uns natürlich die ganz normalen Remote-App-Technologien an, wie sie eben aus dem Rechenzentrum geliefert werden können, um dann den Schwenk zu machen, Azure Remote-App, was das Ganze bedeutet. Da geht es wirklich um Software as a Service. Das wird immer stärker dafür eingesetzt. Vorhin haben wir es ja gehört in der Keynote mit dem Internet Explorer. Das ist genau die Technologie, die eingesetzt wird, Remote-App auf Azure, um Internet Explorer dann eben auf den unterschiedlichen Endgeräten zur Verfügung zu stellen. Also von daher ist es ein ganz netter Schwenk von der Keynote rüber zu dem, was ich dann am Ende zu erzählen habe und dann so ein bisschen ein Ausblick, wohin das Ganze geht. So, wer arbeitet schon in irgendeiner Form mit Remote Desktop Services? Okay, das ist also wirklich die große Mehrheit, die sich damit schon auskennt. Schlussendlich geht es darum, dass man eben auf die Desktops über die Entfernung zugreift. Etwas, was schon viele, viele Jahre bekannt ist aus der Unix-Seite. Die haben mal mit X11-Protokoll und Motiv angefangen, sowas zu machen. Später ist dann eben über Citrix diese Technologie auf die Windows-Plattform gekommen. Irgendwann hat Microsoft diese Technologie auch, was im Kernel betrieben wird, von Citrix gekauft. Citrix gibt es natürlich weiterhin und macht die entsprechenden Erweiterungswerkzeuge. Aber das, was im Kern von Windows heute drinsteckt, wurde mal ursprünglich von Citrix entwickelt und von Microsoft dann gekauft, damit man eben diese Funktionalität im normalen Betriebssystem drin hat. Und das ist, steckt wirklich in jedem Betriebssystem drin. Das von ab Windows XP sozusagen ist das mit einfach eingebaut. Und man kann dann eben diese Remote-Zugriffe machen. Einerseits auf das, was man Remote Desktop Virtualization Host nennt, das ist, sind die VDI-Infrastrukturen sozusagen. Und das andere, die entfernten Sitzungen, da steckt ein Serverbetriebssystem drunter. Das ist, was früher mal die Terminal Services waren. Gut, was sind die Vorteile davon? Ganz einfach, traditionell installiert man seine Anwendung lokal auf dem Endgerät. Und in dem Remoting-Fall installiert man das zentral auf dem Server, entweder eben die einzelnen Desktops auf einem Hypervisor oder eben der Server, der dann eben mehrere Sitzungen für die Benutzer zur Verfügung stellt. Multi-User-Server nennt man das Ganze dann auch. Die Anwendung läuft also im Backend, während man dann eben über ein Remoting-Protokoll zugreift. Das ist das ganze Geheimnis. Kann jeder auch zu Hause machen. Zwei Windows 8.1-Maschinen und man kann sich dann von der einen zur anderen verbinden. Das haben wahrscheinlich viele schon mal gemacht, wenn man nicht das auch schon im größeren Stil in seinem Rechenzentrum einsetzt. Es wird immer stärker eingesetzt eben im Rechenzentrum, um Kontrolle zu kriegen, Effizienz, die Cloudifizierung ist ein Thema, Sicherheit ist immer mehr ein Thema, weil man sich davon verspricht, dass man im Rechenzentrum mehr Möglichkeiten hat, sein System zu schützen, als eben auf den Endgeräten draußen. Und ganz speziell dieser Mobility-Aspekt kommt immer mehr rein, das ist angedeutet unten, dass es mehrere Geräte sind, dass man sagt, es gibt immer mehr Nicht-Windows-Geräte, aber ich möchte auf die eben auch meine Windows-Anwendung draufbringen und wenn es nur ein IE ist. Und dafür sind auch ziemlich viele verschiedene RDP-Clients. RDP ist das Protokoll, über das zugegriffen wird. Es war früher nur möglich, auf einem Windows-Endgerät die Zugriffe machen zu können. Und dann hat sich Microsoft so vor etwa 2 Jahren angefangen zu öffnen, 1,5 Jahren, hat auch entsprechende Akquisitionen gemacht, die dann integriert wurden in das RDS-Team, in die Entwicklungen dort und können seither eben auch für OS X und für das iPad und für Android, also genau das, was gezeigt wurde, gerade eben in der Keynote, dass man eben auch von seinem iPad auf ein IE zugreifen kann, das hat man mit dieser Technologie bekommen. Es gibt auch bald einen solchen RDP-Client für Windows Phone. Das ist im Moment noch im Beta. Das war quasi die letzte Plattform, die abgedeckt wurde, was natürlich erstmal ein bisschen skurril ist, dass quasi eine der nativen Microsoft-Plattformen als letzte abgedeckt wird, kam aber dadurch, dass eben die anderen Technologien für die Fremdplattformen akquiriert wurde. Und das war die Firma iTap, die damals gekauft wurde. Und die hat eben für Mac und also für Apple und die Android-Welt die ganze Technologie reingebracht und Microsoft musste selber erstmal sich die viele Mühe geben, die eigenen Plattformen komplett abzudecken. So, wenn man sich dann anguckt, wie das Ganze implementiert wird, damit man eben eine Umgebung bekommt, die eben Remote Desktop Services ermöglicht, ja, da gibt es eben verschiedene Rollen auf dem Server. Da gibt es das eine, das früher mal als Terminal Server bekannt war. Da gibt es etwas, was viele Namen gehabt hat über die einzelnen Generationen, was dafür gedacht ist, ja, die Verbindungsaufnahme zu kontrollieren. Das heißt, dieser Broker, der dazwischen drin sitzt, damit einfach der Benutzer zu seinem Backend-System findet, egal ob das jetzt ein virtueller Desktop oder eine Remote Session ist. Und dann gibt es etwas, das hat gar keinen Namen gehabt früher, diese VDI-Abdeckung. Das war mal bekannt als Hyper-V mit einem Client, mit einer Client-VM. Und das wurde dann umbenannt in Remote Desktop Virtualization Host. Ich persönlich tendiere immer noch dazu, VDI und Terminal Server zu sagen. Das ist einfacher zu unterscheiden als RDSH und RDVH. Da gibt es nur einen Buchstabenunterschied. Und das ist oftmals, dass sogar die Kollegen von Microsoft sich da vertun, wenn sie dann das ein oder andere nennen. Also deswegen, ich werde hin und wieder mal einfach auf VDI und auf Terminal Server referenzieren, um da das deutlicher zu unterscheiden. Wenn man sowas aufbaut, kann man relativ einfach machen, sogar auf einer Maschine. Ich habe hier in meiner Demo-Umgebung das auch auf einem Single-Server-Installation mitgebracht. Was man da tut, ist, ja, man installiert diesen Connection-Broker, der ist eben wichtig, und die dazugehörigen Terminal-Server, die RDSH-Maschinen, die dann hinten dran stecken. Und man kann vorne dran den Webserver schalten, der eben dann Web-Frontend gibt, damit man die entsprechenden Ressourcen da drauf findet. Und der RDP-Client, wie schon vorher angezeigt, der kann auf unterschiedlichsten Geräten sich befinden. Das zeige ich auch nachher nochmal, nur als Screenshot, wenn Sie dann irgendwann die Folien bekommen, dass Sie dann ein Gefühl haben, wie das auch aussieht. Die Administrationsoberfläche, die hat sich gerade mit Einführung vom Server 2012 und dann 2012 R2 massiv verändert. Es ist in diese Richtung hier gegangen, dass man wirklich visuell angezeigt bekommt, welche Rollen denn eigentlich schon installiert sind und auf welchen Maschinen das Ganze sich befindet. Das heißt, der Wizard erlaubt einem dann auch, das wirklich auf mehrere Maschinen zu verteilen oder eben auf eine zu bringen als einfache Installation. Ein kleiner Hinweis, die nächste Version vom Windows Server wird eine neue Rolle beinhalten für die Remote Desktop Services, und das ist der Multipoint Server. Für diejenigen, die schon in Schulumgebungen, also Umgebung für Schulen sich bewegt haben, die kennen vielleicht den Multipoint Server. Das ist wirklich etwas, wo Schüler dann arbeiten können und Lehrer dann eine vereinfachte Management-Oberfläche haben, um dann eben zu gucken, was jeder einzelne Schüler macht an seinem PC-Arbeitsplatz. Und da setzt man genau die gleiche Remoting-Technologie ein, und das hat man jetzt als Rolle in den ganz normalen Server rübergeholt. Das ist kein eigenes Produkt mehr, sondern wirklich im normalen Server drin. Und das Schöne ist, dass diese Verwaltungskonsole, die recht einfach gehalten wurde für Lehrer, jetzt für alle zur Verfügung steht. Das heißt, wenn dann eben der neue Server rauskommen wird, wird man das für alle verfügbar haben. Ich bin mal sehr gespannt, ob dann die Leute umsteigen von dieser Management-Oberfläche zu der Multipoint-Oberfläche. Das wird mal noch ein sehr interessanter Feldversuch sein, was dann eben von den Administratoren bevorzugt wird. Wenn wir jetzt eine richtig große Infrastruktur aufbauen, dann hat man noch ein paar zusätzliche Komponenten drin, nämlich einmal dieses sogenannte RD-Gateway. Damit kann ich SSL-Zugänge ermöglichen. Das SSL-Gateway, so wie es heute implementiert wird, hat einen großen Nachteil. Es muss in der DMZ stehen und eine Verbindung haben zum AD, wird von vielen Security-Leuten nicht akzeptiert. Haben wir als MVPs ewig lang den Microsoft-Kollegen auch immer gepredigt, könnt ihr das nicht ändern? Die haben es erstmal nicht verstanden, bis sie es auf Azure eingesetzt haben. Und plötzlich haben sie gesagt, oh, das können wir nicht machen, das ist nicht sicher. Und wir so, ach ja, das ist ja interessant. Also dieses Dogfooding ist manchmal nicht schlecht, wenn Microsoft das macht. Sie bekommen dann wirklich so diese Erkenntnis, die wir versuchen, schon von den Kundenprojekten in die Produktgruppen reinzubringen. Die bekommen sie dann von intern genauso. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken, wie man das machen kann. Also da gibt es inzwischen Lösungen, die sind aber noch ein bisschen rudimentär, weil man da erst angefangen hat, dran zu arbeiten. Sie mussten sie erst mal für Azure lösen. Also das ist etwas, was eine neue, noch eine Komponente ist und wo noch weiter dran gearbeitet wird, um das in Zukunft zu verbessern. Und das andere ist natürlich diese VDI-Plattform, die da abgedeckt ist. Und VDI hat, wenn sich jemand schon mal damit beschäftigt hat, so ein Problem, mit dem man sich dann rumschlagen muss, nämlich nehme ich VMs, also Client-VMs, die persistent sind, das heißt, die sich verhalten wie mein ganz normaler PC. Der Benutzer loggt sich ein und es wird das Image von diesem Benutzer wird quasi gespeichert und wenn er das nächste Mal zurückkommt, kriegt er wieder genau sein PC, sein Windows-Image zurück und kann darauf weiterarbeiten. Das ist natürlich sehr speicherintensiv. Man hat dann halt 20, 30, 40, 50 Gig, die dann pro Image verbraucht wird, je nachdem, wie viel Anwendungen da drauf sind, wie viel Daten dann auf dem Desktop abgelegt werden und so weiter. Das wird ja alles in diesem Image gespeichert und das muss man dann im Backend irgendwie wegschaffen können. Das ist im Prinzip das mit den Private VMs, was da steht. Auf der anderen Seite hat man diese Möglichkeit, VMs zu poolen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich anmelde, bekomme ich eine komplett neue VM zur Verfügung gestellt. Das spart unheimlich viel Platz, aber ich muss alles, was Personalisierung angeht, zum Zeitpunkt der Anmeldung erledigen. Also Profilmanagement, Policymanagement, überhaupt das Image zu erzeugen, dieses Cloning. Das wird teilweise über SysPrep gemacht. Das ist nicht ganz trivial. Also das wirklich hinzubekommen, ist eine Kunst für sich. Es wurde immer propagiert, das ist das Maß aller Dinge. Aber man muss sich so einige an Third-Party-Werkzeugen angucken, auch Dinge wie AppVie, um dann tatsächlich eine Isolation der Anwendungen hinzubekommen, um tatsächlich solche nicht persistenten Images und nicht persistente VMs hinzubekommen. Es gibt nicht so viele Projekte, wo das im großen Stil schon durchgeführt wurde, weil es da einfach noch die Erfahrungswerte nicht gibt. Also die kann man wirklich so an zwei Händen abzählen, Projekte, die mehr als 5.000 oder 10.000 solche nicht persistenten VMs haben. So, jetzt kommt mein Lieblingsthema, weil da geht es darum, dass man die Benutzererfahrung, die sogenannte User Experience in einem Remoting-Umfeld genauso gut hinbekommen möchte, wie wenn man lokal arbeitet. Da sagt man erstmal, kann das überhaupt möglich sein? Geht sowas? Ja, man kommt in diese Richtung, indem man anfängt, auf dem Host Grafikkarten zu installieren. Alle, die ein Rechenzentrum betreiben werden und sowas noch nie gemacht haben, werden sagen, das ist aber sehr interessant, ich bringe jetzt also meine NVIDIA oder AMD Grafikkarten in mein Rechenzentrum und baue die in meine Server. Ja, genau so sieht es aus. Ich baue Grafikkarten in meinen Server. Und wenn man so guckt, NVIDIA beispielsweise, die haben diese Grid-Karten und diese Grid-Karten haben überhaupt keinen Ausgang mehr für einen externen Monitor. Das bedeutet, es sind wirklich reine Serverkarten. Als ich die zum ersten Mal in mein White-Label-System eingebaut habe, habe ich die so reingesteckt und habe dann meine Maschine wieder angebootet und der Monitor war vorher angeschlossen an dem VGA-Ausgang, der direkt gespeist wird von der CPU. Das heißt eine Intel-CPU und da war eben auch die Grafikunterstützung drauf, angeschlossen. Ich habe den Rechner eingeschaltet und auf dem Monitor war nichts zu sehen. Weil ist ja klar, das BIOS ist so eingestellt, wenn eine Grafikkarte reingesteckt wird, nutze diese neue Grafikkarte und schalte die eingebaute GPU auf der CPU aus. Oh, da habe ich mich also selber relativ in das Abseits geschossen. Ich musste also den Rechner wieder aufmachen, alles wieder rausnehmen, was ich da reingebaut habe, die Maschine anbooten, das BIOS umstellen, sagen, egal was ich da reinstecke, du nimmst weiterhin, um den lokalen Monitor anzusteuern, die lokale, also die in der CPU vorhandene GPU, und dann hat es funktioniert. Also das sind so ein paar Dinge, wo man um die Ecke denken muss, wenn man anfängt, solche GPUs dann wirklich in seinen Server auch einzubauen, um den zu managen. Aber grundsätzlich ist es die Vorgehensweise, weil damit kann ich dann tatsächlich das Rendering, also das Darstellen von den Bildern in dem Framebuffer, in dem Bildschirmspeicher auf der Serverseite massiv beschleunigen und auch die Kompression und die Aufbereitung von den ganzen Datenströmen, die dann rübergeschossen werden auf den Client. Das ist so eine Technologie, die eingesetzt wird. Und Microsoft selber hat sich entschieden, etwas zu tun, was man GPU-Sharing und IPI-Intercept nennt. Was die dabei tun ist, wenn man auf seiner VM die Integrationsdienste installiert hat, dann wird da ja ein generischer oder ein synthetischer Grafiktreiber installiert. Und dieser Grafiktreiber, der ist in der Lage, Aufrufe, Grafikaufrufe abzufangen. Also für alle Entwickler ist es ja sicherlich nichts Ungewöhnliches, mit Filtertreibern oder mit Shims zu arbeiten. Im Endeffekt funktioniert das ganz genauso. Die Grafikaufrufe werden von diesem Grafiktreiber abgefangen und werden dann weitergeleitet an die eigentliche Hardware, an die GPU, die da unten drin steckt, wo der physikalische Treiber oder der Treiber des Herstellers für die physikalische Karte, die im Server drin steckt, wo die dann eben angesprochen wird. Und das wird dann von mehreren VMs gleichzeitig gemacht. Also das ist ein Shared-Modell, wo mehrere VMs gleichzeitig auf die Physik der GPU zugreifen. Und man sieht hier in der Evolution, Server 2008 R2 konnte man das nur mit DirectX 9. Bei Server 2012 R2 konnte man es dann eben DX 9, 10 und 11 und man hat es auch für OpenGL 1.1 hinbekommen. Wer OpenGL-Programmierer ist, der weiß, das war Ende der 90er Jahre, war das ungefähr die aktuelle Version. Und seither hat sich da viel getan im OpenGL-Bereich und damit sind unheimlich viele Anwendungen rausgefallen aus dem Portfolio, was man auf die Art und Weise unterstützen konnte. Und jetzt mit dem Windows Server vNext ist tatsächlich die Unterstützung von OpenGL 4.4 und auch von OpenCL 1.0 nativ im System drin. Und das ist wirklich ein dramatischer Schritt, weil zum ersten Mal ein Nicht-Microsoft-Standard nativ da drin unterstützt wird. Also diese Öffnung in Richtung andere Standards, andere Plattformen wird hier auch massiv weitergeführt. Um mal zu zeigen, was die Effekte sind, habe ich so ein paar Videos mitgebracht, um das einfach darzustellen. Und zwar fange ich mal an mit einem Vergleich zwischen Citrix und Microsoft, wenn es darum geht, etwas aufwendigere Grafik zu rendern. Und in dem Fall ist es LAN. Auf der linken Seite ist es RemoteFX mit vGPU auf Windows 7. Auf der rechten Seite ist es Citrix mit einem auch vGPU, aber in dem Fall mit einem sogenannten Pass-Through. Das heißt, dass eine virtuelle Maschine exakt eine GPU fest zugeordnet bekommt. Man kann hier fast keinen Unterschied sehen. Den einzigen Unterschied, den man sieht, ist in der Anzahl der gerenderten Frames. Ja, man sieht eine wesentlich höhere Zahl auf der linken Seite bei Microsoft. Darf man nicht darauf vertrauen, weil das ist das, was tatsächlich im Framebuffer auf der Senderseite passiert. 500 Frames pro Sekunde kriegt man unmöglich übers Kabel. Obwohl die Bandbreite, die zugehört, die ist unten drunter, das ist wirklich 30 Megabit pro Sekunde im Peak. Das heißt, diese Remoting-Protokolle nehmen sich alles, was sie kriegen können, wenn sie ein freies Netzwerk finden. Citrix ist deutlich effizienter, hat im Prinzip die gleiche User Experience gehabt, hat aber einen Peak um die 6-7 Megabit pro Sekunde gehabt. Und das ist so das Wesentliche, wo dann eben geguckt wird, man soll nicht nur das Ergebnis angucken, auch das, was auf dem Netzwerk passiert, weil haben Sie so viel Bandbreite für jeden Benutzer zur Verfügung. Was wir in unserem Laptop gemacht haben, ist die Bandbreite zu begrenzen mit einem WAN-Emulator. Sind hingegangen, haben das auf 8 Megabit, 50 Millisekunden Latenzzeit reduziert und gucken uns das Gleiche nochmal an. Und obwohl uns 8 Megabit zur Verfügung eigentlich stehen, sieht man, dass auf der Microsoft-Seite nur 4 Megabit verwendet werden können. Einfach deswegen, weil diese Latenz von 50 Millisekunden das Problem dann ist mit der Kommunikation. Und man sieht, obwohl immer noch 500 Frames pro Sekunde dastehen, da kommen definitiv nicht 500 Frames pro Sekunde an. Während Citrix wieder wesentlich effizienter mit dem Ganzen arbeiten kann, wobei das eben noch Versionen sind, die noch nicht, das ist noch nicht Windows 10 oder Windows Server vNext, sondern das ist wirklich noch auf Server 2012 R2 und mit einem Windows 7 obendrauf. Da sieht man, dass Citrix ein bisschen effizienter sein kann mit dem Protokoll. Es nutzt dann mehr von der Bandbreite, die zur Verfügung steht, und es ist auch wirklich von dieser User Experience deutlich besser. Um das Ganze jetzt auf die Spitze zu treiben, sind wir hingegangen und haben 8 Megabit 200 Millisekunden. 200 Millisekunden ist, wenn man über Kontinente geht. Und das sieht man, dass quasi die linke Seite anfängt, komplett zusammenzubrechen. Ja, das ist nicht mehr nutzbar. Da hat man keine Chance mehr, irgendwie noch das als Video wahrzunehmen, sondern es ist eine Abfolge von Bildern. Während auf der rechten Seite Citrix da wirklich noch gut mit umgehen kann, obwohl die auch reduzieren sich dann auf 2,5 Megabit pro Sekunde, obwohl 8 Megabit zur Verfügung stehen. Das zeigt, einfach mehr Bandbreite hilft nicht. Also mehr ist nicht immer besser. In dem Fall ist wirklich die Latenz, die uns da das Problem bereitet, oder aber Paketverluste. Also das so mal als Idee, wie das Ganze sich anfühlt, wenn Benutzer das verwenden. So, jetzt machen wir mal die gleiche Demo, aber in dem Fall haben wir jetzt mal ein Microsoft-Spektrum. Wir haben links Soft-GPU ohne Beschleunigung mit einer richtigen GPU. Sieht man, das ist nicht so berauschend. Das nächste auf der rechten Seite oben ist auf Windows 7, links unten auf Windows 8 und dann rechts unten, das ist Windows 10. Also auf dem Server vNext, der Client ist Windows 10 Preview und die VM ist Windows 10 Preview. Man sieht, man hat zwischen Windows 7 und Windows 8 damals etwas mit der Kalkulation der Bilder, die im Framebuffer gerendert werden, gemacht. Da ist von 500 Frames oder 300 ist es runter auf 60, was auch wirklich die reale Zahl ist, die ungefähr übertragen wird. Während auf der rechten Seite, das ist aber sehr früher Code, also wir sprechen hier wirklich vom Preview-Code, da sieht man, dass wieder mehr Bilder gerendert werden. Es ist noch nicht angezeigt, wie viele wirklich übertragen werden, das muss man noch gucken. Also ich bin mal sehr gespannt, wie am Ende die Performance ist, weil hier sieht man zumindest mal, da arbeitet Microsoft massiv dran. Und wir können uns jetzt mal angucken, dass bei etwas aufwendigeren Anwendungen, nämlich hier eine OpenGL-Anwendung, und da sieht man, dass bei den Vorgängerversionen, ja, Windows 7, Windows 8, gibt es die Fehlermeldung, weil OpenGL nicht unterstützt wird. Also ich habe das wirklich dann, das Spektrum an Fehlermeldungen kriegt man dann hier angezeigt. Und das ist quasi die User Experience, wenn der Benutzer versucht, in so einer Umgebung diese OpenGL-Anwendung zu starten, während man sieht, Windows 10 Preview zusammen mit Windows Server vNext rendert das ganz wunderbar. Also da bekommen wir auf dem LAN schon richtig gute Performance-Daten hin. Ich war also sehr erstaunt, wie gut es zu so einem frühen Zeitpunkt schon funktioniert. Aber da haben die Kollegen vom ADS-Produktteam wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt fangen wir auch an, das Gleiche zu machen, nur auf Windows 10 und dann immer mehr das Netzwerk zu beschränken. Also oben rechts, da haben wir 8 Megabit 50 Millisekunden, unten links 2 Megabit 50 Millisekunden, unten rechts 8 Megabit 200 Millisekunden. Und da wird man jetzt an einigen Stellen schon sehen, dass es jetzt gerade mit den 2 Megabit 50 Millisekunden sich nicht mehr so wunderbar anfühlt. Also da ruckelt es schon ganz mächtig und auch die Interaktion wird schwierig. Ich muss das dann auch mal aufnehmen, wenn man da wirklich versucht, so ein Objekt manuell zu drehen. Das wird nicht mehr so klasse. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Kunden, die sagen, ja klar, das eine wollen wir gerne im Rechenzentrum machen und mit einer Workstation, die ganz nah dran steht. Aus Sicherheitsgründen wollen wir unsere Daten wirklich nur noch im Rechenzentrum halten und da spielt Bandbreite keine Rolle. Wir haben keine Latenz, keine Paketverluste. Unsere Designer können da dran arbeiten. Und dann gehen sie raus, zum Beispiel auf eine Baustelle, auf eine Produktionsstätte, und da wollen die nicht interaktiv sein, da wollen die vielleicht nur Anmerkungen machen. Deswegen müssen die Modelle nicht rotieren können und drehen, die müssen irgendwo draufklicken können, ihre Anmerkungen machen, genau im gleichen Modell. Von daher ist es nicht so tragisch, dass es von der Performance her nicht so klasse ist. Hauptsache es funktioniert. Also das ist wirklich so etwas, was wir feststellen, dass man bei den Benutzern nachfragen muss, was sind die Anforderungen? Und nicht immer gucken, wie viele Frames werden da pro Sekunde ausgespuckt. Ist das genügend gut? Ist wirklich im Auge des Betrachters, der auf der Benutzerseite steht und nicht der Admin-Seite. Hier habe ich mal noch eine DirectX 9-Anwendung, wo im Prinzip der Effekt, dass es mit 2 Megabit und mit 50 Millisekunden noch nicht so berühmt ist, noch deutlicher wird. sobald es losläuft, also die Größe des Videospeichers auf der Grafikkarte ist abhängig davon, wie lange das Laden der Anwendungen dauert. Also wenn dann gesagt wurde, dass es wichtig ist, dass man den Videospeicher von der Größe verändern kann mit der VNext-Version vom Server, dann spielt es einfach eine Rolle, wie lange dauert es, bis das Zeug losläuft. Weil wenn es dann mal läuft, läuft es bei einigen Szenarien sehr schön. Wenn man aber als Benutzer 2 Minuten, 3 Minuten warten muss, bis die ganzen Sachen geladen sind, die Objekte, dann findet man das auch nicht toll. Also das ist auch, gehört auch zur User Experience dazu. Aber wie gesagt, 2 Megabit 50 Millisekunden ist deutlich für solche High-End-Szenarien zu wenig. Also das ist bandbreitenhungrig. Deswegen, wenn man sich überlegt, oh, bringe ich das mal irgendwann auch in der Cloud nach draußen, solche Szenarien erfordern große Bandbreiten. Und möglichst nicht weiter als 20, 30 Millisekunden Latenz weg vom Cloud-Rechenzentrum. Das ist die wichtige Erkenntnis, die wir aus diesen Tests gewonnen haben. So, gehen wir zurück. Hierzu, kann ich das jetzt auch auf Azure betreiben? Ja, das ist technisch gesehen möglich. Wenn Sie, das ist jetzt ein original Microsoft-Bild, wie uns das auch vorgestellt wurde, auf der TechEd zum Beispiel und auch, dass wir lang durchgesprochen haben auf dem MVP-Summit. Man hat hier wirklich diese ganzen Rollen, die ich vorhin vorgestellt habe, hat man innerhalb von Azure abgebildet, also die virtuellen Maschinen erzeugt, Server 2012 R2 in dem Fall, und hat die dann gebündelt, ja, einmal dieses Gateway und RD Web zusammengebündelt, das nächste ist dann das AD, was als für die Federation da ist, dann einen File-Server, Lizenz-Server und den Connection-Broker und dann eine weitere VM, um dann tatsächlich die Desktops zur Verfügung zu stellen. Also mit 3 Azure Virtual Machines kann man dann so eine Umgebung aufbauen. Aber Sie sehen, da oben gibt es so dieses Load Balancer VPN. Das wird nicht direkt das Gateway genommen, um die Verbindung zu machen, sondern da gibt es noch eine zwischengeschaltete Komponente, wie ich Ihnen das vorher schon gesagt habe, dass das eben nicht das Gateway ist, was wirklich in der DMZ steht, sondern da muss man einen sogenannten Reverse Proxy zwischen reinschalten. Und da arbeiten die Kollegen von Microsoft vehement dran, um das eben auch für die On-Prem-Rechenzentren zur Verfügung zu stellen, weil wir wollen das auch haben. Nicht nur in Azure, wir wollen das gerne in unseren eigenen Rechenzentren haben. Und man kann das auch schön rausskalieren, das heißt, dann hat man eben das Gateway redundant eingerichtet, braucht man einen SQL-Server dafür, man richtet dann eben sogenannte RDSH und RDVH-Server ein, zwei verschiedene Rollen von RDSH-Servern, sorry, nämlich einmal um Desktops zur Verfügung zu stellen und einmal um Remote-Apps zur Verfügung zu stellen. So, was ist jetzt eine Remote-App? Dieser Teil hier, was bedeutet das? Schlussendlich geht es halt darum, nicht den gesamten Desktop rüber zu schicken, sondern wie wir das gesehen haben in der Keynote heute, nur das Fenster von der Anwendung, ohne den restlichen Desktop außenrum. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und damit ist es für den Benutzer quasi nicht mehr unterscheidbar, ob die Anwendung lokal läuft oder ob sie von irgendeinem Remote-System kommt, im Idealfall. Und wie baut man sowas auf? Man geht durch diesen ganz normalen Wizard durch, wie man eben so eine Remote-Desktop-Server-Installation macht, kann das im Quickstart sogar machen, sagt, man hätte gern diese Session-Based-Desktops, also einen Terminal-Server würde man gerne aufbauen, ordnet dem der entsprechenden VM oder der physikalischen Maschine zu. Und wenn man dann eine Farm erzeugt hat, das wird bei dieser automatischen Wizard-Installation gemacht, dann kann man sagen, ich möchte jetzt gerne sogenannte Remote-App-Programme auswählen. In dem Moment, wo Sie die auswählen, haben Sie nicht mehr Zugriff auf den gesamten Desktop. Es ist immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Wollen Sie ganze Desktops haben oder wollen Sie einzelne Anwendungen haben? Deswegen war vorhin in diesem Azure-Bild, gab es eben diese 2 Rollen von den Terminal-Server, die Terminal-Server-Farm, die ganze Desktops zur Verfügung gestellt hat und die, die eben nur diese Remote-App-Programme zur Verfügung gestellt hat. Man ordne dann diese Remote-App-Programme Benutzern zu, also entweder AD-Gruppen oder Einzelbenutzer, und nur die sehen dann diese Anwendung und können die verwenden. So wird quasi diese Zuordnung gemacht. Hier ist eine Anwendung, die die Integration in ihren Client erlaubt. Wer hat dieses Bild schon mal gesehen? Ja, das sind hier, also ich würde mal sagen 5%, der hier Anwesenden. Das ist sehr interessant. Das ist eine faszinierende Funktionalität, die Microsoft entwickelt hat, um eben diese Remote-App-Programme wirklich für Benutzer nahtlos in den Desktop zu integrieren. Bei Windows 7 erscheinen dann die Anwendungen tatsächlich im Startmenü und in Windows 8 und Windows 8.1 auf der Startseite. Das heißt, es ist ganz genau so, als würde ich lokale Anwendungen haben. Ich klicke drauf und das Ganze kann ich zentral steuern. Und das ist quasi die zugehörige Anwendung im Control Panel, was die meisten überhaupt nicht kennen. Also das ist wirklich eines der bestgehütetsten Geheimnisse von Microsoft, wie man sowas macht, was ich eigentlich bedauerlich finde. Vielmehr ist bekannt, dass man das Ganze übers Portal macht. Also das heißt ein Webportal, wo man dann draufklickt und dann können die Leute da ihre Anwendung starten. Aber manchmal möchte man das eben nahtlos integriert in den Desktop von jemand haben. Und von daher ist es beides möglich. Es konsumiert beides den gleichen Webfeed. Es wird über einen Webfeed konfiguriert. Das ist alles, was dahinter steckt. Also sowohl das Portal als auch das, was ich vorhin hier gezeigt habe, Remote App und Desktop Connection. Da sieht man auch die Connection URL, der Webfeed, der da dazugehört. Das ist wirklich exakt die gleiche Technologie. Macht es damit einfach. Das Einzige, was man beachten muss, bitte Zertifikatmanagement. Ohne Zertifikate funktioniert das Ganze nicht. So, das ist die Stelle, an der ich das Ihnen gerne zeigen möchte. Ich nutze dafür ein Werkzeug, damit da nicht die Fragen aufkommen, was für ein Werkzeug das ist, habe ich da unten den Link hingemacht. Das ist ein Lab-Werkzeug, um RDP-Verbindungen anzuzeigen in Reitern. Das ist noch das Triviale dabei. Das Interessantere ist, man kann damit die drunterliegende Hypervisor-Infrastruktur auch steuern und diese VMs in sogenannte Environments zusammenfassen. Und damit kann ich relativ schnell Demo-Umgebungen hoch und runter fahren. Also wer sich dafür interessiert, hier sind die Links für den Sense-Connector. Nur, dass die Frage eben sozusagen damit schon beantwortet ist. Hier ist dieser Sense-Connector. Das sind in der Node-Collection, sehen Sie, alle virtuellen Maschinen, die im Moment bei mir auf meinem Client Hyper-V installiert sind. Wenn ich ein Netzwerk hätte, würde man auch meine Azure-VMs sehen. Das wird hier direkt integriert. Und es laufen im Moment zwei virtuelle Maschinen. Es gibt hier so einen Überblick, welche virtuellen Maschinen gerade in dieses Environment dazugehören. Wenn ich hier an diese Environment-Seite hier rübergehe, dann kann man sehen, es ist ein Domäne-Controller, es ist ein Server 2012 R2, RDSH, der wirklich alle Rollen auf sich selbst vereinigt. Und dann ist es ein Windows 8.1-Gerät, eine VM, die dann eben als Client fungiert. So, wenn ich mir das jetzt angucke, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist das User-Interface, um das Ganze zu managen. Und da wird auch angezeigt, auf welcher Maschine das alles installiert ist, diese Rolle. In dem Fall ist das eine einzige. Und wenn ich dann hingehe und mir die Session Collection angucke, dann sieht man hier unten auch sehr schön, das sind meine Remote-App-Programme. Das heißt, die kann ich hier sagen, die Tasks, wenn ich hier in die Tasks reingehe, dann kann ich hier weitere von diesen Remote-App-Programmen publishen. Das heißt also, ich kann dann festlegen, welche der auf diesem Terminal-Server installierten Programme werden angezeigt innerhalb von dem Portal beispielsweise. Das ist relativ straightforward, wenn man das einmal gemacht hat. Was ich hier gemacht habe als Unterschied zu Standardsachen, ich habe hier so ein paar trickreiche Anwendungen installiert, die ich Ihnen ganz gerne dann zeigen möchte, indem ich hier rübergehe, indem ich einmal gucke, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Remote App und Desktop Connection. Wenn ich das anklicke, dann habe ich genau dieses Bild, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Ja, man sieht hier 10 Programme, ein Desktop wird angezeigt. Ich habe ein Registry Hack verwendet, um auch den Desktop anzuzeigen, ist aber unsupported von Microsoft. Also von daher vorsichtig. Wenn das jemand wissen möchte, wie das geht, einfach eine E-Mail an mich. Ich habe hinterher die E-Mail-Adresse, dann kann ich Ihnen das erzählen, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich sieht man hier, die Verbindung ist im Moment nicht hergestellt, aber die Konfiguration ist gemacht worden und ich kann mir hier genau diese Eigenschaften angucken, die ich Ihnen vorher da in Folie auch gezeigt habe. Aber das viel Interessantere ist ja, wie sieht es für den Benutzer aus in dem Moment, wo er über das Portal geht, und dafür melde ich mich hier einfach mal an. Ich nehme jetzt also nicht den Administrator, sondern einen Benutzer mit dem Namen Adam und der meldet sich jetzt hier an und sobald er drin ist, werde ich eben dieses Portal zu sehen bekommen mit den veröffentlichten Anwendungen. Man sieht hier unten, jetzt ist diese Connection auch aufgebaut worden. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, dann heißt es jetzt hier Connected. Jetzt habe ich diese Verbindung aufgenommen, also diese Benutzermaschine ist jetzt verbunden mit dem Backend, der Webfeed ist konsumiert worden, alle Credentials sind sauber übertragen worden. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, tatsächlich Anwendungen zu starten. Und ich habe, wie gesagt, ein paar trickreiche Anwendungen dabei. Der Explorer ist das noch relativ einfache. Wichtig ist hier, man kann, ich habe das extra so gelassen, dass man das einstellen kann. Ich kann hier die Mappings festlegen. Das kann ich entweder über Gruppenrichtlinien oder hier dem Benutzer überlassen. Soll das Clipboard ausgetauscht werden? Sollen Client-Drucker in meine Remote-Sitzung mit eingebunden werden? Audio, irgendwelche Laufwerke, soll das alles eingebunden werden? Ich lasse jetzt im Moment mal die Standardeinstellung und sage hier Connect. Und wenn alles dann gut geht, dann habe ich dann einen Explorer, der aber auf meine Ressource im Rechenzentrum verweist. Und damit stelle ich die erste Verbindung her zu diesen konfigurierten Remote-App-Programmen. Und das dauert typischerweise im Moment, bis er alle Routen hier gefunden hat in diesem Netzwerk, was sehr interessant ist. Und von daher gucken wir mal, ob das dann auch wirklich funktioniert. Sobald das mal irgendwann funktioniert hat, können wir uns andere Anwendungen angucken, weil ich habe hier zum Beispiel eine, die nennt sich System Tray. Und die Idee ist natürlich bei System Tray, also das hat funktioniert, wir haben jetzt einen Explorer, man sieht auch an der Dekoration, ja, hier das ist so beige, während das hier blau ist, ich habe es extra farblich unterschiedlich gehalten von den Window Managern, damit man eben den Unterschied sehen kann zwischen den beiden, ob das remote oder lokal ist. Aber es erscheint hier unten, es gibt auch dieses Preview, also das Thumbnail, wenn ich hier so runter gucke, also das funktioniert alles so, wie ich das erwarte. Das ist schon mal das gute Zeichen. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier eine System Tray Anwendung. Ah, die läuft hier schon, die ist schon losgelaufen. Ich gehe nochmal raus, habe die beendet. Und wenn ich die hier starte, ich gehe extra nochmal runter in meinen System Tray, ja, da ist nichts an Icon zu sehen hier unten. Und wenn ich die dann starte, dann wird die Verbindung aufgebaut. Und es sollte tatsächlich dann irgendwann diese System Tray Anwendung hier unten auch erscheinen. Und ich habe ja gerade eben drauf geklickt und es hat ja gezeigt, dass in dem Moment, wo ich da drauf geklickt habe, lauf los. Ah ja, da ist er. Wenn ich da drauf klicke, dann verhält sich das wirklich so, weil die Eigenschaft von dieser Anwendung ist Starte Explorer und wenn ich rechte Maustaste klicke, dann kann ich hier im Prinzip ein About anzeigen. Die tut nicht so richtig viel. Ich wollte nur feststellen, funktioniert das Ganze? Ist es wirklich möglich, dass ich quasi mit so einer Remote-App auch eine SysTray-Anwendung auf meinen lokalen Desktop draufbringe? Und wie man gesehen hat, das funktioniert. Jetzt habe ich hier eine ganz alte Anwendung gefunden, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde, weil es ist eine nicht rechteckige Windows-Anwendung. Ja, also wirklich eine ganz komisch programmierte Windows-Anwendung und ich habe gedacht, funktioniert das? Vor allen Dingen, man kann ja sehen, man kann durchgucken an einigen Stellen. Also wenn ich unten drunter das Fenster durch die Gegend schiebe an die richtige Stelle und das wieder in den Vordergrund bringe, dann kann man tatsächlich die Transparenz, man kann durchgucken. Sogar das wird unterstützt und das ist eigentlich sehr faszinierend, wie weit diese Technologie heute ist, dass man wirklich sowas hinbekommt. Ich habe aber auch ein paar Grenzen gefunden, das heißt also, ich habe eine nicht sehr ungewöhnliche Anwendung, nämlich Paint.net und Paint.net, je nachdem, wie es gerade drauf ist, verhält sich es manchmal ein bisschen komisch, weil so die Fenster, man sieht hier, dass diese Fenster hier nicht immer so mit dem Vordergrund und Hintergrund, man sieht, ich bewege die Maus, auf der anderen Seite verschwindet das Fenster. Das soll definitiv nicht so sein. Das heißt also, da kommt die Technologie aus welchen Gründen auch immer an die Grenzen und verhält sich eben mit diesen Dialogen nicht so, wie es sein soll. Manchmal hat man Schwierigkeiten mit dem, was ist aufeinander gestapelt. Also möglicherweise passiert einfach Folgendes, dass durch meine Mausbewegungen diese Z-Order sich verändert. Das heißt also, dieses Fenster wahrscheinlich in den Hintergrund gelegt wird. Im Moment kann ich es gar nicht anklicken. Immer wenn ich versuche, drauf zu klicken, verschwindet es. Also das ist ein bisschen schwierig und das muss man so im Kopf haben. Man muss seine Anwendung dann schon nochmal ausprobieren, weil man hat nicht mehr die normale Explorer-Shell, die dafür verwendet wird, sondern etwas, was die Explorer-Shell ersetzt. Und damit ist auch klar, keine Shell-Extensions sind über Remote-App-Programme möglich. Ohne Explorer, keine Explorer-Shell-Extensions. Also deswegen, man muss testen, bevor man sowas einsetzt. Ein IE einzusetzen für sowas ist natürlich absolut straightforward gewesen. Deswegen war das auch vorhin bei der Demo, war naheliegend, das genauso zu machen. Gut, das soll mal für den Moment reichen, was das angeht. Und gehen wir mal weiter, was man damit noch machen kann. Also das habe ich gezeigt, so diese Remote-App-Geräte-Umlenkung. Was man auch tun kann, man kann Dateizuordnungen durchführen. Das bedeutet, wenn ich einen Doppelklick auf meiner lokalen Maschine mache, auf eine Datei mit einer vorgegebenen Endung, dann wird nicht eine lokale Anwendung gestartet, sondern es wird die Verbindung zum Remote-App-Server aufgenommen und damit wird dann eben eine Remote-Anwendung gestartet, die eben das Dokument, was man doppelt geklickt hat, beinhaltet. Und auch das ist natürlich für die Benutzer eine sehr nette Erfahrung. Was die Benutzer typischerweise verwirrt, ist, dass im Explorer die Angaben der Laufwerke nicht ganz so ist, wie sie es erwarten. Also da braucht es ein bisschen Schulung für die Benutzer. Da haben wir auch das Produktteam aufgefordert, etwas zu tun daran. Weil wenn man auf C da drauf geht, ist es natürlich das C-Laufwerk auf dem Server. Und das ist nicht unbedingt das, was der Benutzer erwartet. Der erwartet unter C eigentlich sein lokales C-Laufwerk. Aber das ist dann quasi unter /\tsclient\ und so weiter zu finden. Das verwirrt die Benutzer manchmal, dass sie die Dinge nicht an den richtigen Stellen finden. Also noch so ein paar Kleinigkeiten sind da, die verändert werden müssen, um solche Dinge wirklich sauber hinzubekommen. Jetzt kommt eben der Dreh, das Ganze auf Azure zu bringen. Wie hat Microsoft das gemacht? Schlussendlich ganz einfach. Die sind hingegangen und haben gesagt, wir bauen ein Template. Ja, ein Template eines Betriebssystems, einer Betriebssystemversion, die auch draußen verfügbar ist, also Server 2012 R2. Und wir packen in dieses Template, in dieses Image auch noch ein paar Anwendungen rein. Für das Preview ist es zum Beispiel das komplette Office. Das bedeutet, wenn ich also auf Azure Remote App gehe und mich dort anmelde, das ist im Moment, wie gesagt, im Preview-Zustand, ich muss mich dafür anmelden und dann bekomme ich da den Zugang dazu. Und wenn ich dann eben so eine Instanz starte, die für 10 Benutzer gut ist, dann melde ich mich als Benutzer an und ich finde da drin meine Office-Anwendung, die Icons. Das ist schon mal ganz prima. Für jeden Benutzer sind 50 GB an Daten, die sind persistent, sind da. Das heißt, wenn ich irgendwelche Änderungen da vornehme, also wirklich auf das dortige C-Laufwerk gehe, ein eigenes Verzeichnis anlege und dort meine Daten ablege, wenn ich das nächste Mal reinkomme, sind die auch noch da. Und das ist eben das Wichtige. Jetzt wird es so gemacht, dass man wirklich mehr Benutzer auf das Ganze draufbringen kann. Und es gibt dann eine interne Metrik bei Microsoft, ab wie vielen Benutzer wird dann quasi die nächste VM hochgefahren. Die zählen wirklich Benutzer, ziemlich stumpf. Ich glaube, im Moment sind es 4 oder 5 Benutzer und da wird dann eine weitere VM hochgefahren. Und in dieser VM können sich dann wieder die weiteren Benutzer anmelden, weil es eine Server-VM ist. Und man kann mit dem Preview kann man 2 Instanzen anlegen mit jeweils 10 Benutzer, um halt damit rumzuspielen. Und im Hintergrund passiert dann immer das, dass aus dem Pre-Built-Image dann eben die nächste VM hochgefahren wird, je mehr Benutzer ich da drauf bringe. Ich authentifiziere mich entweder mit meiner Microsoft-ID, ja, früher die Live-ID, oder ich kann wirklich diese Federation machen mit dem Azure Active Directory, was dann eben synchronisiert wird mit meinem On-Premises Active Directory. Was im Moment noch nicht möglich ist, ist dort wirklich eigene Anwendungen zu installieren. Ich habe ein paar auf meine Instanz hochgeladen, die man ohne Installation loslaufen lassen kann. Das geht, das lege ich einfach ab auf der Platte und klicke dann drauf mit dem Explorer und dann läuft es los, alles bestens. Aber wir haben uns gewünscht, dass man da noch ein paar mehr Wizards hat, wo ich eigene Anwendungen damit integrieren kann. Und es war auch so der Wunsch, dass wir eben nicht nur mit dem Pre-Built-Template-Image arbeiten können, sondern dass man eben aus der Galerie sich auch ein Image aussuchen kann und es selber dann customizen, damit man dann eben mehr Flexibilität hat. Das sind die Dinge, die am Kommen sind. Ja, ich muss jetzt gucken, ob ich ein Netzwerk habe oder nicht. Und dann sieht es im Endeffekt so aus. Ich habe das extra schon mal als Screenshot hier reingemacht. So sieht es aus, wenn ich die Anwendungen veröffentliche. Das heißt, auf Azure sieht es doch ein Tick anders aus, als das, was ich vorhin im Server Manager gezeigt habe. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann mal entsprechende Plugins für das Azure Pack für Windows dann da ist, dass das quasi in meinem Rechenzentrum genauso aussieht, wenn ich die Anwendungen publishen möchte, die eben über Remote App von On-Premises-Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. So, und so sieht der Client aus. Und das ist eigentlich so erstmal das Erstaunliche. Microsoft hat da in der Tat einen eigenen Client dafür entwickelt. Man nimmt nicht den Standard RDP-Client und geht hin und sagt, ja, mit dessen Funktionalität, weil das, was ich vorhin Ihnen gezeigt habe mit der On-Prem-Lösung, das war der Standard RDP-Client, der kann das, mit diesen Remote-App umzugehen. Für Azure Remote App hat Microsoft extra einen neuen Client gemacht. Also wir hoffen, dass sich diese Entwicklungspfade wieder irgendwann zusammenführen lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr lustig ist, mehrere solche Clients parallel zu pflegen. Weil wir reden ja von diesen Clients nicht nur für Windows, sondern wieder über alle Plattformen hinweg. Und das wird sehr, sehr schwierig, da das Ganze synchron zu halten. Also da hoffen wir alle, da haben auch die MVPs gesagt, das sollte unbedingt wieder zusammengeführt werden. Eine andere Sache, die extrem wichtig ist für Sie zu wissen. Es gibt weder on-prem die Möglichkeit, GPU-Beschleunigung einzusetzen und es gibt auf Azure Stand heute nicht die Möglichkeit, GPUs einzusetzen. Und Sie haben den Unterschied gesehen zwischen Software gerendert und GPU-beschleunigt vorhin. Das, was Sie hier bekommen, ist nur Software gerendert. Das heißt, Sie werden nicht die volle Performance kriegen für Ihre Anwendung, wie Sie die über wirklich vollständige Desktops mit einer, zum Beispiel einer Grid-GPU aus Ihrem eigenen Rechenzentrum bekommen. Das bedeutet, Sie haben wesentlich mehr Möglichkeiten, wesentlich höhere Performance, wenn Sie das in Ihrem eigenen Rechenzentrum machen. Ich selbst mache die Tests typischerweise auf Dell-Plattformen. Ich habe R27 plus Grid-Karten von NVIDIA und ein paar AMD-Karten, so die S9000, S7000-Karten sind dafür sehr geeignet. Also es ist eigentlich egal, ob man dann für solche Szenarien NVIDIA oder AMD einsetzt. Und ich weiß, dass auch Intel vehement daran arbeitet, da entsprechende Lösungen zu bringen. Also diese GPU-Beschleunigung ist ein ganz, ganz heißes Thema, kann aber im Moment nur eingesetzt werden in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Das heißt, Sie schlagen im Moment alles, was auf Azure gemacht wird, locker, wenn Sie solche Szenarien fahren wollen. Das sollten Sie einfach im Hinterkopf behalten, dass es da noch die Grenzen gibt. Es gibt noch ein Hybrid-Deployment. Das funktioniert folgendermaßen. Sie erzeugen Ihr eigenes Image in Ihrem Rechenzentrum und dann laden Sie das hoch zu Azure Remote App und es wird dann dort gehostet. Dieses Image muss gesysprept werden, weil ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, ab einer bestimmten Anzahl von Benutzern wird ein neues Image geladen, damit eben die Last entsprechend getragen werden kann auf Azure. Und das erfordert ein gesysprepptes Image, was Sie dann hochladen. Das kann aber alle Ihre Softwareprodukte beinhalten, sofern die dann sauber lizenziert sind. Da müssen Sie vorher mit den jeweiligen Herstellern reden. Und dann können Sie dieses Image hochladen. Die Anwendungen sind dann da gepublished. Sie haben wieder die 50 Gig pro Benutzer. Es gibt einen Dreh, das Ganze dann auch mit OneDrive zu koppeln. Es gibt auch den Dreh, das Ganze zu koppeln mit Office 365. Also das kriegt man alles hin. Aber in dem Fall haben Sie wirklich das an Ihre Domäne gekoppelt und über VPN greifen Sie auf Ihre Dateien zu. Wenn Sie genügend schnelle Verbindung haben, ist das eine Möglichkeit, dass Sie Ihre Daten selber in Ihrem Rechenzentrum halten, aber die Anwendungen auf Azure laufen. Also das sollten Sie sich einfach mal so durch den Kopf gehen lassen. Ist aber schwieriger einzurichten, sind mehr Schritte dafür nötig, weil Sie müssen ja wirklich das Image selbst bauen und auch selbst warten dann am Ende. Das Patching ist dann ein bisschen anders zu verstehen, weil bei den ganzen Templates, die Sie im Standard bekommen, ja, da wird natürlich das Patching von Microsoft gemacht. Da kriegen Sie über Nacht die neue IE-Version eingespielt, Sie klicken dann auf das Icon und wow, neues IE ist da. Das passiert natürlich auf so einem Image, das Sie selbst gebaut haben, nicht. Das fasst Microsoft dann nicht mehr an. Grundsätzlich wäre ich hier am Ende, wenn ich jetzt noch die Möglichkeit hätte, eine Demo zu machen. Das sieht ganz schlecht aus hier unten. Das sieht gar nicht gut aus. Ich versuche hier mal nochmal umzustöpseln, ob da irgendwas passiert mit dem Netzwerk. Tja, das ist schade. Ich meine, es ist nicht ganz trivial auf einer Cloud First und Mobile First Veranstaltung Demos zu machen, wo kein Netzwerk verfügbar ist. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Ich habe heute Morgen wirklich mich über mein Handy eingewählt. Wo ist es? Da ist es. Also das, was ich Ihnen jetzt eigentlich zeigen wollte, habe ich tatsächlich einfach über mein Handynetzwerk gemacht, weil ich schon fast befürchtet habe, dass sowas passieren kann. Und wie gesagt, das ist im Prinzip die Remote-App, der Einstieg. Wenn man hier so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man hier, das ist im Prinzip die Instanz, die ich für diese Demo eingerichtet habe. Die ist aktiv. Wenn ich dann weitergehe, dann kann ich mir angucken, das war bevor ich im Prinzip eine Verbindung aufgenommen habe, da war noch keine Sitzung offen. Das sind eben 0 von 10 Sitzungen sind da im Moment verwendet. Das ändert sich natürlich dann in dem Moment, wo ich mich da einklinke. So, das nächste ist, das haben Sie schon gesehen in den Folien, das sind die entsprechenden, gepublished Anwendungen. Und man sieht, man muss nicht nur unbedingt diejenigen nehmen, die vorgegeben werden, sondern ich habe da so einige drin, wie zum Beispiel Rollercoaster. Das ist die Demo, die Sie vorhin gesehen haben mit diesem, mit der Achterbahn. Das ist im Prinzip die Demo. Die läuft ungefähr, als ich das heute Morgen probiert habe, ist die mit 8 bis 10 Frames pro Sekunde gelaufen. Und um da mal so einen Vergleich zu geben, wie sowas lokal aussehen kann. Gehe ich mal hier, das habe ich glaube ich hier drüben. Gleich Demo Zone Apps Rollercoaster. Also, was wir eigentlich haben wollen, ist am Ende das. Im Moment kriege ich aus Azure 8 Frames pro Sekunde angezeigt. Sie haben gesehen, bei der GPU-beschleunigten Sache komme ich fast in die gleiche Region. Ja, da kriege ich auch viele 100 Frames pro Sekunde. Und auch die, sag mal, wie sich das Ganze anfühlt, wie das aussieht, ist auch sehr, sehr ähnlich. Also GPU-beschleunigt ist das mit Remoting-Technologien sehr wohl möglich. Auf Azure im Moment noch nicht, weil da eben diese GPU-Beschleunigung noch nicht vorhanden ist. Wenn ich dann tatsächlich so eigene Anwendungen festlegen möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit, den Pfad anzugeben. Ich muss also den Pfad zu meiner Anwendung kennen, gebe dem Ganzen einen Namen und zack, ist es gepublished, also ist überhaupt kein Problem. Dann wird das Icon auch angezeigt in der entsprechenden Remote-App für Azure-Anwendung. Das ist also überhaupt kein Problem. Ich habe hier als Beispiel eben diesen Rollercoaster mal eingegeben und das ist da, wenn ich da drauf geklickt habe und dann hier unten auf Edit drauf gehe, dann habe ich eben die Möglichkeit, auch den Namen davon zu ändern. Und das zeigt sich dann in dem Frontend auf diese Art und Weise. Ja, da sehe ich dann auch wirklich den Rollercoaster. Man sieht aber, dass die Icon-Ressource nicht sauber ausgelesen wurde, weil klar, das ist ja keine installierte Anwendung. Die Logik fehlt noch, die Icon-Ressource auszulesen. Das kann nur für wirklich installierte, sauber installierte Anwendungen gemacht werden. Wenn man also sein eigenes Image hochschiebt, dann ist das überhaupt kein Problem, auch die sauberen Icons zu haben. Ich habe jetzt halt hier geguckt, ob ich da die Grenzen erreichen kann von dieser Technologie und habe zum Beispiel auch gesagt, naja, wie sieht es denn aus, wenn ich, da gibt es so eine Option, ich gehe gerade nochmal zurück, hier oben gibt es so eine Option, die heißt Send Feedback. Also wenn Sie das testen wollen, würde ich Ihnen absolut empfehlen, auf dieses Send Feedback drauf zu gehen, weil das eine ganze Liste von Sachen, die das Produktteam im Kopf hat, was Sie gerne entwickeln möchten. Das ist nirgends angekündigt, aber hier in der Liste können Sie auf jeden Fall sehen, woran sind die eigentlich, woran denken die gerade. Und Sie können da abstimmen und können sagen, das will ich haben, unbedingt. Und die werden das nach ihrem neuen agilen Programmiermodell entsprechend entwickeln. Das ist also wirklich so der Ansatz der RDS-Gruppe im Moment. Die liefern im Prinzip die Brocken jetzt hoch an die Azure-Gruppe, an die Data-Center-Gruppe und sind weniger daran interessiert, ein eigenständiges Produkt zu machen. Die sind wirklich als Zulieferer jetzt für diese größeren Ziele gedacht. Und das macht es wirklich sehr, sehr interessant, dass man hier das Feedback geben kann. Was möchten Sie in Ihrem Rechenzentrum oder was möchten Sie auf Azure haben mit der Technologie? Das sind manchmal ganz, ganz krasse Dinge drin, wo manche Leute Dinge verlangen, die gar nicht machbar sind. Aber es ist zumindest mal sehr erhellend, da mal reinzugucken. ja, wenn ich das dann starte, sieht es genauso aus, wie Sie es vorher gesehen haben, auch in der On-Prem-Seite. Man sieht da dieses Remote-App-Teil geht dann hoch. Und hier habe ich mal den Explorer gestartet, um mal zu gucken, wie sieht es denn auf meiner Servermaschine aus, und habe das hier wirklich mal einen Screenshot auch gemacht. Da sieht man auch, welche Instanz von VM dahinter steckt, also eine AMD Opteron, 3,5 Gig. Man sieht, dass der Name dann eben ziemlich willkürlich gegeben wurde. Klar, weil da werden ja die entsprechenden VMs hochgefahren nach Bedarf, und die kriegen dann eben diese zufallsgenerierten Namen. Aber da sieht man so 2012 R2 Data Center, die dahinter steckt. Also das kann man alles ganz wunderbar angucken, indem man einfach mal den Explorer startet und schaut, wo komme ich denn hin auf dem Azure Remote App. Also man sieht, die kochen da auch nur mit Wasser. Und dann habe ich die Sachen halt wirklich auch laufen lassen. Man sieht, hier sind sogar nur 4 Frames pro Sekunde gewesen, mal zwischendrin. Also ich habe diesen Screenshot gemacht. Also es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt hier nicht zeigen kann, aber ein Glück habe ich die Screenshots gemacht. Sonst wäre ich da ganz blank da gestanden. Gut. Da geht es wieder von vorne los. Dann gehen wir zum Ende. Das war eine Menge Zeug. Wenn Sie Informationen darüber haben wollen, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich habe mit 2 Kollegen zusammen, einem amerikanischen und einem holländischen Kollegen, habe ich, was diese 3D-Grafikbeschleunigung angeht, haben wir ein White Paper geschrieben. Das habe ich gerade letztes Wochenende fertig übersetzt nach Deutsch. Wenn Sie Interesse daran haben, schicke ich Ihnen das gerne zu. Schicken Sie mir eine E-Mail. Und ich schicke Ihnen dann das White Paper, das sind knapp 100 Seiten, wo wirklich so erklärt wird, wie tatsächlich dieses API Intercept funktioniert und Direct Pass-Through und NVIDIA vGPU, Grid vGPU, wie das funktioniert. Also wie gesagt, schicken Sie mir da einfach eine E-Mail zu mit dem Betreff und sagen Sie, woran Sie interessiert sind, entweder daran, wie baue ich denn wirklich eine RDS-Umgebung auf Azure auf, da gibt es tolle Ressourcen, oder wie funktioniert denn das mit dem 3D-Grafikbeschleunigung. Über jedes der Themen kann ich einen kompletten Session-Slot füllen, das ist überhaupt kein Problem. Aber damit Sie da auf jeden Fall auf solche Informationen Zugriff haben, weil es auch von Community sind, MVPs und CTPs und so, die das mit mir zusammen gemacht haben, es ist von der Community für die Community. Und als Fazit, ja, das hat viele Einsatzzwecke, dieses Remote Desktop und Azure Remote App. Aber wirklich On-Prem ist mit GPU und in Azure eben nicht. Das muss man im Kopf behalten. Die Clients gibt es für alle wichtigen Plattformen. vNext bringt eben OpenGL-Unterstützung mit, was ich persönlich, wie gesagt, als Meilenstein sehe. Und klar, das ist Remote App, ist offensichtlich so ein Pfeiler für diese Mobile-First, Cloud-First-Story, die Microsoft macht. Für mich ist es ziemlich cool, weil ja, die Terminal-Server-Leute waren immer so die Mainframe-Leute der Windows-Umgebung, und auf einmal gehören wir zu den Mobile-Leuten. Ha, ich bin ein Hipster, über Nacht quasi, weil für Microsoft auch auf der TechEd hat plötzlich das Thema zu Enterprise Mobility gehört. Ich habe erstmal unseren eigenen Stand nicht gefunden, bis ich dann eben bei Enterprise Mobility war, wo die ganzen Leute mit den tollen Tablets rumlaufen und sowas, und ich dann so, wow, ist ja klasse, jetzt bin ich endlich mal bei den coolen Jungs. Also das ist also etwas, was da passiert ist, und es gibt eine Azure Remote App Gruppe auf LinkedIn, die hat mein MVP-Kollege Fredrik Bersson, das ist auch ein Holländer, hat es aufgemacht, also da wird sehr, sehr heftig über das Ganze diskutiert. Hinter den Kulissen sind im Moment x E-Mails, die zwischen der MVP-Gruppe und dem RDS-Team hin und her gehen, weil wir wollen, dass das Ding weiter nach vorne gebracht wird, sehr schnell, speziell auch GPU-Unterstützung aus der Cloud, das wäre eine tolle Sache. Wie gesagt, wenn Sie da weitere Informationen haben möchten, schicken Sie mir das als E-Mail zu, und dann können Sie es haben. Das war's, was ich habe. Ich hoffe, Sie haben sowas Neues gelernt, weil probieren Sie es aus. Also dieses Azure Remote App, an dem werden Sie nicht so ohne weiteres vorbeikommen. Manchmal wird es Ihnen Microsoft mit dieser ganzen AI nächste Generation so heimlich still und leise unterschieben. Das ist im Prinzip Software as a Service, und Sie können sich selber anfangen zu überlegen, wäre das was für Sie selbst? Sie haben eine Anwendung, die Sie ganz einfach zur Verfügung stellen wollen. Vielleicht ist dann wirklich so ein Azure Remote App Szenario was für Sie. Die Preismodelle und alles hat Microsoft versprochen, die werden irgendwie vielleicht noch bis Ende des Jahres kommen, damit sie auch wissen, was das kostet. Im Moment gibt es noch keine Informationen über Preise, aber das sollte hoffentlich noch vor Ende des Jahres kommen. Vielen Dank.